Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass sich Menschen im Winter, wenn so ein bisschen Weihnachten, ein bisschen Winterspeck und so ansetzt, dass sich viele motivieren, wieder Sport zu machen, weil sie sagen, oh, das ist einfach ein cooles Gefühl, dann irgendwie im Sommer, wenn es erst mal die Klamotten ein bisschen leichter werden oder so, ne, also oder ein bisschen flücker werden, im Schwimmbad vielleicht Badehose oder so, dass es einfach ein gutes Gefühl ist, wenn du dich da so gut fühlst. Es gibt aber einige auch, nicht unter uns, da draußen, die sich so motivieren, Zitat Anfang, wenn ich mir vorstelle, wie die Freundin meiner Frau mich im Schwimmbad sehen, das muss ich mir nicht antun. Absolut weg von. Und der macht regelmäßig Sport. Und das ist seine Motivation. Ist da irgendwas falsch dran? Und da seht ihr auch wieder ein bisschen den Geist des NLPs. Hauptsache, es funktioniert. Harald.
Das ist so widerstrebend. Viele Menschen sind getrieben von weg. Ich will meinen Job behalten. Ich habe Angst um meine Existenz.
Ja.
Ob ich 1.000 Euro Prämie kriege am Ende, das interessiert mich gar nicht. So ist es nicht.
Ich würde es nicht generalisieren wollen.
Nein.
Wenn ich zum Beispiel Vertriebler habe, und die möchte ich auch nicht generalisieren, dann ist es oft mal so, dass die über Prämien, Incentive und sonst irgendwas in bestimmten Strukturen sehr, sehr motiviert sind. Ne? Nach dem Motto, pass mal auf, wenn du das Ding jetzt noch knackst, dann stelle ich dir einen Porsche hin oder so irgendwas. Ich weiß aber, dass viele Menschen über Ängste, Sorgen, Vermeidungsstrategien motiviert sind. Und das sollte ich als Führungskraft vielleicht auch berücksichtigen. Ja, wissen. Das heißt also zu gucken, wie der andere tickt, in welchem Kontext. Anderer Kontext nochmal, denk... So, jetzt passt auf. Und das ist was ganz Interessantes. Wenn wir Menschen führen über hinzu, machen wir Versprechen. Wir versprechen etwas nach dem Motto, wenn, dann. Und wenn, also ich mache es euch mal ein einfaches Beispiel, sage ich, ist ja auch eine Art von Führung, Erziehung. Ich sage zu Bianca, pass auf, wenn du dein Zimmer aufräumst, können wir mal drüber nachdenken, ob wir zusammen wieder auf die Kartbahn gehen. Und ich mache ihm das Bild, Kartbahn, und er, oh ja, Kartbahn, das lohnt sich. Ne? Das Interessante ist, ich habe null Probleme, dieses Versprechen einzuhalten. Ja, also mal ganz abgesehen, dass ich auch gerne Kart fahre. So, okay, das heißt, ich mache ein Versprechen, und wenn er dann sein Zimmer aufräumt, dann halte ich dieses Versprechen, ich habe kein Problem. Hier machen wir auch Versprechen. Explizit oder implizit? Ich bleibe mal bei diesem trivialen Beispiel. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, bleibst du die nächsten 2 Tage zu Hause. Das ist ein Versprechen. Und dann fühlt man in euch rein, inwieweit wir in der Lage sind, diese Versprechen einzuhalten. Und auch bei Führungskräften habe ich bemerkt, dass sie das sehr gerne tun, aber die Versprechen einzuhalten massive Probleme haben. So, und dann stellt euch vor, ich bleibe bei meinem banalen Beispiel. Ich denke, ach nee, das kannst du nicht bringen, das ist so schönes Wetter, du kannst den Kerl doch nicht einsperren, das geht doch nicht. Ach komm, einmal ist kein Mal. Und das mache ich einmal, das mache ich zweimal, das mache ich dreimal. Und was denkt mein Junior über kurz oder lang von mir? Mein Alter ist ein Schlappsack. Ja? Der macht Versprechen und hält sie sich nicht ein. Das denkt er nicht bewusst. Aber er weiß damit und kann damit spielen. Und ich habe manchmal ein bisschen Probleme, Harald, Erziehung mit Führung zu vergleichen. Aber da gibt es Parallelen. Ich habe deshalb Probleme, weil ich Mitarbeiter nicht mit Kindern vergleichen möchte. Das ist ein ganz anderer Kontext. Aber es gibt Parallelen. Ich glaube auch, dass Mitarbeiter irgendwann mal denken, hey, meine Führungskraft ist nicht berechenbar. Da macht das nicht.
Da passiert nichts, wenn ich nicht tue.
Richtig, genau. Das heißt, auf deine Frage zurückzukommen, ich muss in der Lage sein, ich sollte in der Lage sein, das zu können, Versprechen zu machen und sagen, wissen Sie, wenn Sie das schaffen, da können wir mal drüber reden, ob. Ich sollte aber auch in der Lage sein, und ich drücke es mal ein bisschen überzogen aus, Leute Feuer unterm Hintern zu machen. Und dieses Feuer dann auch anzuzünden, wenn es nicht funktioniert. Und das ist eher eine Frage der nonverbalen Kommunikation als das, was du sagst. Das heißt also, ich habe Leute bemerkt, die können das, aber in einer Art und Weise, die mehr konjunktiv weichgespült ist. Naja, wissen Sie, man könnte ja dann mal überlegen, ob wir mal eine Abmahnung schreiben. Was soll denn der Mist? Man könnte mal überlegen. Sondern die sollte dann, guten Morgen ihr zwei. Man soll dann auch in der Lage sein, dieses Ding auszusprechen. Mit Augenkontakt und am besten mit einer Stimme wie Klaus Kinski. Andreas?
Ist das dann nicht eine gewisse Gefahr, wenn man jetzt über diese Schiene motiviert und die Leute nicht von sich aus wollen, dann muss man ja im Prinzip jedes Mal, wenn man irgendwas erreichen will, die Leute dazu bringen, entweder irgendwas dann als Ziel vorzugeben und die zu belohnen oder jedes Mal irgendwie mit der Peitsche hinter. Es wäre doch besser, wenn man die Leute dazu bringen würde, dass sie von sich aus wollen.
Ich träume von einer Welt, in dem es nur intrinsische Motivation gibt. Wo Menschen nur Jobs machen, nicht das Ergebnis willen, sondern um diesen Job tun zu können. Und ich sage Hans-Jürgen, träum weiter. Ich bin voll bei dir und mein idealistischer Teil umarmt sich gerade mit deinem. Aber leider straft uns die sogenannte Realität da draußen Lügen. Und ein Teil meiner Realität ist zum Beispiel meine Kinder. Ja, ich sage noch einmal, nicht so zu, ja, also ich muss ja keinen Fall, ja, Thomas.
Ein Teil der Realität bin ich auch selbst, wie gehe ich mit mir um?
Genau, erkenne, wie du wo tickst. Und die Erkenntnis von mir, das gab's von mir nicht, das gab's nicht. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo es niemals ein lautes Wort gab, niemals, niemals. Mein Vater war, ist, alles rational, ganz sachlich. Setz dich hin, wir müssen drüber reden. Ganz sachlich. Wow, yeah. Wow. Das musste ich lernen. Und mir selber eingestehen, es gibt Kontexte, wo ich absolut weg von bin. So tick ich. Das heißt, das ist eine ganz konkrete Frage. Erkenne, wo du so tickst und erkenne, wo du so tickst. Und wenn du merkst, dass es Kontext gibt, wo du so tickst, sei in der Lage, dir selber so Feuer unterm Hintern zu machen, dass es weh tut. Oder hol dir jemand, dem du die Erlaubnis gibst, dir Feuer unterm Hintern zu machen. Ich habe jemanden da hinten sitzen. Weißt du, was ich meine? Eine kleine Erkenntnis dazu. Stellt euch mal vor, das ist die Zeitlinie. Das ist kein Metaprogramm, sondern das ist eine Zeitlinie. Und da oben sind positive Gefühle und da unten sind negative Gefühle. Mal ein ganz einfaches Modell. Und plötzlich kommt eine Aufgabe auf mich zu. Eine Aufgabe, die heißt zum Beispiel, einen Vortrag vor 250 Leuten zu geben. Sowas macht mir Spaß. Das heißt also, da habe ich überhaupt keine, Moment, wir brauchen noch einen Zeitpunkt X, an dem ist dieser Vortrag. Ich muss vorbereiten, ziehe ich nicht einfach aus der Tasche. Ich denke an die Aufgabe, diesen Vortrag vorzubereiten, habe sofort ein positives Gefühl und fange damit auch an. Das ist kein Problem, da bin ich sofort motiviert. Wenn ich zum Beispiel denke, meine Reisekostenabrechnung zu machen, dann habe ich da erstmal so ein Gefühl. Dieses Gefühl ist konstant. Es wird nicht schlechter, es wird nicht besser, sondern das ist mein Gefühl, das ich dazu habe, wenn ich dran denke, eine Reisekostenabrechnung zu machen. Jetzt kommt aber ein zweites Gefühl dazu. Und zwar dieses Gefühl kommt irgendwann, sagen wir mal, x minus, was weiß ich, 3 Tage, 2 Tage, je nachdem, wie lange du die Reisekostenabrechnung schon vor dir hergeschoben hast. Und dieses Gefühl fängt neutral an und wird immer negativer und negativer. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Das ist das Gefühl 1 und das ist das Gefühl 2. Und das Gefühl 2 ist das, das ich bekomme, wenn ich dran denke, wenn ich die Reisekostenabrechnung nicht zu diesem Zeitpunkt fertig habe. Und meine Erkenntnis war, wisst ihr, wann ich anfange? Wenn Gefühl 2 schlimmer ist als Gefühl 1. Wenn das negativer ist. Um mir nicht unnötig Stress zu machen, habe ich per NLP mir einfach eine Strategie entwickelt, dieses Gefühl schneller schlecht zu machen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich dieses Gefühl schon da anfangen lassen, habe ich natürlich da mehr Zeit und weniger Stress. Das relativiert sofort, Bettina, das relativiert vielleicht die ein oder andere Einstellung, NLP ist immer geile Gefühle und nur gut drauf sein, sondern relativiert NLP in die Richtung, schlechte Gefühle können sehr nützlich sein. Sehr, sehr nützlich sein. Bettina. Heute ist Montag, morgen. Spätestens morgen 16 Uhr bist du in diesem Wissen. Ja? Okay. So, weg von und hinzu. Noch vielleicht ein letztes Beispiel. Schaut mal Werbung an. Ich glaube zum Beispiel, dass manche Werbung sehr gut über weg von motiviert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Werbespot im australischen Fernsehen. Gibt es ja mittlerweile alles auf Konserve. Da ging es darum, Mercedes-Werbung. Ja, ihr wisst ja, Autowerbung ist heute sehr, sehr viel Image-Werbung. Ich weiß nicht, ob ich das Image-Werbung nennen kann. Da hat man gesehen, eine verregnete Landstraße, ungefähr so Wetter wie heute, noch ein bisschen düsterer, überhaupt keine Sonne. Der Kommentator hatte wirklich eine Stimme wie Klaus Kinski und beschrieb irgendwie, wir befinden uns auf der Landstraße X an der Kreuzung Y. Kurzer Blick auf eine Familie, die am Straßenrand steht. Das ist die Miller Family. Sie hatte 7.52 Uhr am Morgen, als der Papa irgendwie die Familie, also die Söhne in die Schule fahren, einen Unfall. Und du sahst, also erstmal Papa, ziemlich deprimiert. Und dann kurzer Blend auf die Autos, total zermatscht, der Mercedes auch. Und dann kam der Spruch, sie haben überlebt aufgrund der 122 Sicherheitsfeatures von Mercedes-Benz. Ich sah den, also wirklich alles, Kameraführung, hat alles gepasst, richtig extrem schlechte Gefühle. Und in dem Moment, als es kam, sie haben überlegt, sag mal, Sportwagen? Nee, lieber so ein Mercedes. Also ich fahre Volvo. Ja? Ja, weiß ich nicht, das Blech ist mittlerweile auch dünner geworden, aber so what? Das heißt also, was ich euch bitten möchte, ist euch ein bisschen davon zu verabschieden, dass nur positive Gefühle immer nur das Gelbe vom Ei sind. Ich mag sehr positive Gefühle. Aber wenn ich merke, dass andere Leute sich nur dadurch motivieren, fühlen, dass ich ein Feuer unterm Hintern mache, dann sollte ich auch in der Lage sein, Feuer unterm Hintern zu machen und dieses Feuer auch anzubrennen. Okay? Das war das erste Metaprogramm. Warte mal, machen wir da weiter. Ein relativ einfaches ist etwas, das nennt sich proaktiv und reaktiv. Reaktiv. Hat auch was mit Motivation zu tun. Diejenigen von euch, die mit Bewerbung im weitesten Sinne zu tun haben, und alle wir haben uns schon mal beworben, können Sie vielleicht folgendes Beispiel nachvollziehen. Stellt euch vor, ihr sollt einen sehr proaktiven, was heißt eigentlich proaktiv? Wie würdet ihr das übersetzen? Proaktiv, was ist das? Eigeninitiative, genau, Eigeninitiative, aus sich heraus. Ja? Würdet ihr sagen, dass Außendienstmitarbeiter gewisse Quantum an Proaktivität haben sollten? Okay, sonst ist der Vertriebsleiter nämlich dauernd am Rennen. Ne? Mach mal, tu mal, fahr dahin, ruf den an und so weiter und so fort. Stellt euch vor, ihr sucht einen Außendienstmitarbeiter über eine Stellenanzeige in der Zeitung, über eine Annonce. Und da steht also der Text drin, wie normal auch, immer. Und unten drunter steht jetzt, bitte richten Sie Ihre ausführliche schriftliche Bewerbung an Frau Müller, Abteilung X, schriftlich. Und dieser Außendienstmitarbeiter, den ihr haben wollt, der auch sehr proaktiv ist, sitzt Samstag früh irgendwo im Kaffee, legt die Zeitung auf und sieht es und sagt, oh, spricht mich an. Und dann kommt er auf diesen letzten Satz. Bitte richten Sie Ihre schriftliche, ausführliche Bewerbung an Frau Müller. Und der ist proaktiv. Also das ist genau den ihr haben wollt. Was passiert jetzt? Matcht seine Proaktivität diese Stellenannonce? Er nicht. Okay, neues Beispiel. Ihr sucht jemand, der eher reaktiv sein sollte. Was könnte das sein? Was könnte ein Stopp sein? Es ist nie 100-0, sondern es ist immer ein hoher Anteil. Welcher Job? Risikocontrolling, Roland, du sagtest? Telefonsupport, ne? Also da geht es ja nicht um aktiv rausrufen. Haben Sie heute ein Problem? Genau. Stell dir vor, du suchst so jemanden, also ob jetzt Risikomanagement oder so, Telefonsupport. Und unten drunter stünde, also suche die Fähigkeiten, was weiß ich, Bezahlung und so weiter. Und unten drunter steht, jetzt muss ich gucken, dass ich da nicht in den falschen Kontext abrede, rufen Sie bitte sofort an Frau Müller, Handynummer. Und er wäre genau den ihr suchen würdet, also sehr reaktiv, erstmal abwartend, vorbereitend, nachdenkend. Der würde höchstwahrscheinlich sagen, oh nee, also ich will erstmal meine Bewerbungsunterlagen sauber haben, ich will die da hinschicken und das, den ganzen Prozess einhalten und. Das heißt also, allein schon durch die Ansprache kann es matchen oder mismatchen, kann es passen oder nicht passen. Ich mache in manchen Seminaren, mache mir die Freude, so ein Puzzlespiel. Ich habe so ein Puzzlespiel mit ganz großen Puzzeln. Da ist einfach so eine Menschenmenge drauf. Vor den Seminarteilnehmer, also ich habe so meistens nicht mehr wie 12, in die Runde zu schütten. Und dann gucken sie mich an. So wie jetzt Ralf mich. So nach dem Motto, ja und? Ja, ich meine, 50 Puzzleteile erklären sich wohl selbst. Wisst ihr, wer zuerst aufsteht? Nee? Ich sicher nicht. Ich sicher nicht. Die Proaktiven. Ah ja, komm mal mit und dann, ja komm, wir machen das. Und das Spannende ist, also von den 12 Leuten gibt es welche, die bis zum Schluss sitzen bleiben und sagen dann, du, das Teil, was du suchst, liegt da hinten. Auch von ihrem Teilnehmerstuhl. Ja? Das heißt, da gibt es so ein paar, die machen dann Action und Sell und jenes, ah, guck mal da, ah, super, super. Und es sitzen immer 2, 3, 4, je nach Größe der Gruppe, die bleiben sitzen und sagen, pass mal auf, da ist ein Teil auf dem Rücken. So. Eher abwartend, eher gucken wir mal, wer da zusammenarbeitet, passe ich da rein, reflektierend, nachdenkend, mal eine Nacht drüber schlafen, also beim Puzzlesteil gilt das nicht, aber so. Nee, also nur nicht zu schnell. Und da gibt es auch kein besser und schlechter, sondern die Frage ist, wie tickt mein Gegenüber momentan? Und wenn ich selber sehr pushy bin in bestimmten Kontexten und ich habe auf der anderen Seite jemanden, der eher reaktiv, nachdenkend, abwartend sind, dann hat er das Gefühl, da kommt eine Dampfwalze. Ups. Und umgekehrt auch. Wenn ich sehr reaktiv bin und der andere ist so pushy, hat er das Gefühl, jetzt schläft er gleich ein. Und da habt ihr schon eine Idee davon, für was man das noch benutzen kann, nämlich wir benutzen das auch für Stellenbewerbungen. Das heißt also, man kann mit diesem Metaprogramm eins machen, man kann ein Proforma-Profil aufbauen aufgrund einer Stellenbeschreibung, nach dem Motto, welche Metaprogramme, welche Ausprägung sollte man haben. Ich kann die Stellenanzeige schon aufgrund der Metaprogramme auf eine bestimmte Art und Weise texten und ich kann im Bewerbergespräch mit bestimmten Fragen herauskriegen, wie tickst du denn? Mit kleinen Übungen, mit kleinen Aufgaben. Proaktiv, reaktiv. Zwei, die sehr nah beieinander liegen, ist, schreibe ich dahin, Überblick und Detail und dann mache ich gleich das nächste, das ist ein bisschen komplexer, Überblick und Detail erklärt sich ja fast von selbst, nämlich Optionen und Prozeduren, das ist etwas spannender. Prozeduren. Überblick, Detail ist relativ einfach zu sehen und relativ einfach zu bemerken. Wenn ihr mit Menschen in bestimmten Lebenssituationen sprecht, habt ihr sicher schon mal bemerkt, dass es eher so die, wie soll man sagen, die Leute gibt, die gerne auf dem abstrakten Niveau diskutieren, die gerne so das Allgemeine diskutieren, die gerne so ein bisschen philosophisch unterwegs sind. Gegenüber anderen Menschen, die sich am liebsten auf Beispielebene bewegen, die am liebsten auf Detailebene gehen. Und es kann manchmal meilenweit auseinander sein. Ich habe lange Zeit gedacht, zum Beispiel was Führungskräfte betrifft, je länger man in die Führung ist, desto logischer ist es, dass man mehr Überblick bekommt und weniger detailorientiert ist. Das kann so sein, muss aber nicht sein. Ich habe schon Vorstände erlebt, die sehr detailorientiert sind, zum Leidwesen ihrer Mitarbeiter beziehungsweise zum Beispiel ihrer persönlichen Assistenten. Weil sie diese persönlichen Assistenten den Eindruck hatten, dass ihr Führungskraft sich permanent in ihre Sachen einmischt. Ja? Inwieweit ein Vorstand überblicksdetailorientiert sein soll gegenüber einem, was weiß ich was, einem Maschinenführer, mag mal dahingestellt sein, das ist auch die Frage, inwieweit, wie groß ist da meine Komfortzone? Wie schnell kann ich denn zum Beispiel, Thema NLP, auf einer sehr hohen Abstraktionsebene runtergehen aufs Detail und wieder hochgehen? Runtergehen aufs Detail. Wenn ich Ralf zum Beispiel fragen würde, ach, du hast jetzt keine Uhr, ich frag mal, wo ist die nächste Uhr? Ja, Oliver, ist eine interessante Uhr, hat die, was haben die für Funktionen?